Ihr hört Geschichten aus Aarau.
Der Podcast mit Aarauer Blick auf die Geschichte.
Ja, Manuel, willkommen zurück.
Danke, darf ich heute deine Geschichte hören? Ich freue mich sehr.
Ja, willkommen auch den HörerInnen, die wieder zuhören bei unseren Geschichten aus Aarau. Nachdem du ja das letzte Mal einen Einblick gegeben hast in die 80er Jugendbewegung und Jugendunruhe oder Krawall, wie es ja dann teilweise genannt wird,
genau,
ja, und zeigt hast, dass das in Aarau ein bisschen anders ist, habe ich mir auch ein Thema vorgenommen aus dem 20. Jahrhundert, wo es allerdings mittlerweile keine oder nur noch ganz alte Zeitzeuge wird geben. Und zwar, Manuel, reden wir heute mal über das Essen. Und Okay. Wir werden nicht nur über Essen reden, sondern über Medizin, aber auch über soziale und politische Vorstellungen. Also so etwas, wo alles ein bisschen umfasst. Und es geht um eine Erfindung, die in diversen Formen mit Aarau Zusammenhang steht und um den Erfinder davon. Und ich sage dir jetzt einfach mal, was der Inhalt von dieser Erfindung ist. Und zwar ein grosser Apfel, der muss gereinigt sein, inklusive Haut und Kerngehäuse. Ein Esslöffel geriebene Nüsse, Zitronensaft von einer halben Zitrone, ein Esslöffel zuckerte Kondensmilch und... Was fehlt euch noch, Manuel?
Haferflocken.
Ein gestrichener Esslöffel Haferflocken. Und zwar sollten die 12 Stunden vorgeweicht sein. Du weißt in dem Fall schon, was es wird sein heute.
Ja, ich muss sagen, wo du gesagt hast, Essen, sind mir natürlich ganz viele feine Gerichte durch den Kopf gegangen. Also ich nehme an, du meinst Birchermüsli, oder?
Ja, genau. Ja. Kommt denn bei dir Birchermüsli etwa die mal auf den Tisch?
Hey, früher als Kind so zum Morgen, also einfach ein Müsli halt, also es war nie jetzt genau das gewesen.
Mhm.
Aber so halt aus der Packung, so gekaufte Müsli-Sorten halt, aber heute im Fall gar nicht mehr.
Ja, ist lustig, weil ja, ich meine, die Vielfalt von Bircher-Produkten, also Bircher-Müsli-Produkten, ob als Stängel, ob als Brei, ob als zum Morgen-Müsli, zum Mittag, zum Nacht, ich glaube, das kennen auch viele von unseren HörerInnen, die das nämlich auch mal regelmässig konsumieren. Wir reden heute über das Bircher-Müsli und über ihren Erfinder, den Arzt Maximilian Bircher-Benner. Der offizielle Bezug haben wir ja, dass das bei vielen auf dem Tisch steht. Wahrscheinlich ein relativ unhinterfragtes Alltagsprodukt ist, das wir konsumieren. So. Andererseits, das wissen wahrscheinlich wieder weniger, dass ja der Maximilian Bircher-Benner selber ursprünglich von Aarau ist.
Ich finde es auch lustig, wenn du sagst, erfinden. Also wenn ich mir vorstelle, dass jemand ein Gericht erfindet, dann taucht in meinem Kopf irgendein Starkoch oder eine Starköchin von einem Restaurant auf, wo halt irgendein neues Gericht erfindet, um es nachher können, den Gästen schmackhaft machen.
Hm.
Aber ich nehme jetzt mal an, dass es bei dem Bircher-Benner nicht ganz so war.
Ja, es ist natürlich so, wenn ich sage Erfinder, dann beziehe ich mich jetzt auf die Rezeptur, die ich da vorgelesen habe. Und auch er selber hat seine Idee dazu nicht einfach irgendwie im Schlaf als Eingebung bekommen, sondern er hat diese Sache natürlich auch abgeschaut. Wir fangen natürlich in Aarau an mit unserer Geschichte, wo der Maximilian Bircher 1867 als zweites Kind von einer siebenköpfigen Familie in eine bürgerliche Notarsfamilie hineingeboren wird. Und er gehört da eigentlich so ein bisschen in dieser Stadt auch zum bessergestellten Bürgertum. Und er besucht dann die Altkante, sei ein guter Klavierschüler, ist ein Hauptmann bei den Kadetten und er fällt dann auf durch seinen Lerneifer, sei da gross und weitgehend interessiert, allerdings ein bisschen verschlossen und auch Disziplin gegenüber sich selber ist anscheinend den Leuten damals aufgefallen in seinem Umfeld. Und weil ja in dem Sinn die Ernährung in dieser Folge zentral wird sein und im Vordergrund steht, möchte ich eigentlich mal mit dir einen Blick werfen auf das Gewohnheiten von den bürgerlichen Haushalten so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Das ist etwas, was mich sehr, sehr wundernimmt, wie die dann gewesen sind.
Etwas, was ja in dem 19. Jahrhundert stattfindet, ist die Industrialisierung. Und für die industrialisierte Gesellschaft gibt es so ein bisschen ein Lebensmittel, das vor allem im Zentrum steht. Kannst du dir vorstellen, was es ist?
Ich mache es mir jetzt sehr einfach und sage einfach Brot.
Was sie in der Realität essen, ist Brot. Ihr Ideal wäre aber das Fleisch. Ja. Also ein möglichst grosser Fleischkonsum wäre erstrebenswert, nicht nur als Zeichen von Wohlstand, sondern wird auch von der Wissenschaft als gesund beglaubigt. Aha. Auch wenn man es sich nicht kann leisten und in der Realität wahrscheinlich viel, gerade aus der Arbeiterschaft, Herdöpfel, Brot und Brei und Suppe, Wässeriges gegessen haben, das Ideal wäre, Fleisch zu haben. Weil passend eigentlich zu dieser fortschreitenden Industrialisierung, die man in dieser Zeit hat, wird eigentlich auch der Körper jetzt in medizinischen Kreisen quasi als Dampfmaschine wahrgenommen. Wo okay. man Nahrungsmittel verbrennt zum Laufen und je fester du schaffst oder je besser das der soll laufen, desto bessere Qualität musst du zu dir führen. Und was den Leuten bekannt ist, sind, dass es Kohlenhydrat, Fett, Protein braucht und insbesondere aus dem Dreiklang spielen Protein oder eben das Muskelfleisch eine besondere Rolle als sehr stärkend.
Also eine Art, weil wenn man eine Art, blöd gesagt, Muskeln isst, hat man nachher auch mehr oder stärkere Muskeln.
Richtig, das ist eine Vorstellung, die schon so ein bisschen in der Aufklärung propagiert wird, also wo schon eine ältere Tradition hat, aber jetzt eben in der industrialisierten Gesellschaft gibt es dann auch so ein bisschen eine wissenschaftliche Untermauerung. Insbesondere auch in medizinischen Kreisen von zum Beispiel einem deutschen Chemiker, einem Justus von Liebig. Aha. Von dem hat man vielleicht schon gehört, weil der Liebigs Fleischextrakt entwickelt hat. Du musst dir vorstellen, das ist so eine Form von Bouillon. Und er hat mit dem Fleischextrakt anscheinend sehr erfolgreich Cholera-Patienten therapiert. Also Fleisch spielt auch in den Krankenkosten eine wichtige Rolle. In dieser Zeit ist ja zum Beispiel eine Tuberkulose ein Problem. Also Schwindsucht, wie man es dann auch nennt. Und wer vielleicht Thomas Mann Zauberberg gelesen hat, wo einer ja in so einem Höhensanatorium in Davos ist, wo ja in dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg oder so um die Jahrhundertwende, 1900 so spielt, dort wird das ja so ein bisschen dargestellt, wie wenn die Leute nicht irgendwie auf Schonkosten und so sind, sondern die shoppen Fleisch rein und tun sehr gediegen die Nieren, weil es einfach darum geht, möglichst viel zu konsumieren, viel zu essen, Fett oder vor allem eben proteinhaltig dann auch. Also man isst sozusagen gegen die Schwindsucht an.
Muss ich aber auch sagen, also viel und genussvoll essen stimmt mir auch glücklich. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann recht schnell wieder besser geht. Vielleicht nicht gerade, wenn ich so eine schlimme Krankheit habe, aber so im Allgemeinen würde es mich, glaube ich, recht aufstellen.
Ja, das ist wahrscheinlich in den einen dort auch so gegangen. Und man kann auch sagen, eben, das ist ja dann, gerade in diesen Sanatorien für die Bessergestellten natürlich, ist das natürlich ein Teil von verschiedenen Genüssen, die man da gehabt hat. Es ist dann auch so, 1881 hat dann der Münchner Physiologe, der Karl Voigt, basierend auch auf dem Justus Liebig seinen Theorien, eine Standardformel zur Berechnung vom Fleischbedarf vorgelegt. Er hat dort behauptet, der Voigt, dass ein 70 Kilogramm schwerer Mann bei mittlerer Arbeit pro Tag 118 Gramm Eiweiß, ein Drittel etwa davon tierisch, braucht. Das macht also pro Woche 250 Gramm Fleisch. Wenn man bei einem Drittel bleibt, wenn der tierische Anteil höher ist, dann sind wir dann bis zu 800 Gramm pro Woche Fleisch. Das heisst, dementsprechend hat man sich natürlich möglichst bemüht, Fleisch zu konsumieren. Die Nachfrage hat man dann auch durch die industrielle Nahrungsmittelproduktion in dieser Zeit auch können immer mehr decken. Also so die Fließbänder, die ersten, werden ja zum Beispiel auch in Chicago in diesen Schlachthöfen eingesetzt. Die Fleischindustrie ist natürlich ein Teil von dieser industrialisierten Wirtschaft, die dann aufkommt. Und darum kann man auch beobachten, dass zum Beispiel der Fleischkonsum in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhunderts sehr zugenommen hat. In Deutschland ist das von 22 Kilogramm pro Kopf und Jahr auf rund 45 Kilogramm pro Kopf und Jahr um 1913 gewesen. Also von Mitte bis Ende 19. Jahrhundert.
Ja, also schon ein rechter Gump eigentlich.
Ja, es ist eigentlich eine gute Verdoppelung. Und Was schätzt du, was ist eigentlich heute so der durchschnittliche Fleischkonsum? Weißt du das? Du bist ja Vegetarier und darum hast dich ja auch mit dem wahrscheinlich ein bisschen
beschäftigt. Ich behaupte es zu wissen und meinte, ich sage irgendwie 52 Kilo im Jahr.
Hey, du bist mega gut. Nach dem Agrarbericht, den ich jetzt geschaut habe von 2021, hat der Fleischkonsum durchschnittliche in der Schweiz pro Jahr bei rund 51 Kilogramm gelegen. Also wir sind auch da über dem Richtwert, aber der, der da vom Carl Voigt rausgegeben worden ist, sind wir nicht weit davon entfernt.
Aber die Kurve war eigentlich nie mehr so stark steigend wie in der Zeit, wo du jetzt gerade gesagt hast, wo es von 20 bis auf irgendwie 40 Kilo im Jahr ist gestiegen.
Das ist richtig. Also, das ist richtig. Ich habe jetzt nicht die ganzen Daten bis da, aber du wirst sehen, weil Anfang des 20. Jahrhunderts haben wir zwei Weltkriege, wo insbesondere gerade die Versorgung mit sättigen Gütern natürlich da sehr einbricht.
Ja,
und stimmt. Wo wir dann auch zu unserem Birchenmüsli kommen, weil Birchenmüsli, dort hat es eigentlich kein Fleisch drin und du wirst ja sehen, das hat einen Grund. Der Albert Wirz, wo eine Abhandlung so ein bisschen über den Birchenbenne geschrieben hat, ein Journalist, schätzt, dass auch für die Schweiz die Zunahme vom Fleischkonsum in dieser Zeit wegen der steigenden Reallöhne ähnlich zugenommen hat. Also wie jetzt die Zahlen vorher von Deutschland. Man muss aber festhalten, dass 1890 um die Standardmasse, die vom Voigt festgelegt worden sind, längst nicht überall erreicht worden sind. Und auch eine breite Schicht der Arbeiterinnen das nie geschafft hat. Sondern das ist vor allem bei den gut verdienenden Arbeitern der Fall gewesen. Also zum Beispiel Uhrmacher, Weber oder Schneider, hat aber sicher nicht für die vielen Fabrikarbeiter gelten, die teilweise eben unter schwierigen Bedingungen ja gelebt und gearbeitet haben in diesen Fabriken und auch in dem Sinn Mangelernährung, Not, Hunger ein Teil davon war. Ja. Was nicht heisst, dass natürlich das Streben dazu, man könnte mehr Fleisch essen, durchaus ein Wunsch war. Es ist einfach eben nicht gleich erreicht worden. Ja, darum kommen wir wieder zurück zur Familie. Also wahrscheinlich haben auch sie etwa die zumindest einen guten Sonntagsbraten gehabt, um so ein bisschen den Wunsch nach Fleisch können zu stillen. In seiner Kantonsschulzeit hat sich bei ihm in der Familie recht etwas Einschneidendes ereignet. Und zwar hat dann sein Vater über Nacht fast halb und gut verloren, weil er für einen Freund eine Bürgschaft übernommen hat, die dann fällig geworden ist, wo sie nicht gehalten werden konnte. Der Vater ist dann auf Amerika gegangen, ausgewandert und die Familie ist dann so in die Unterschicht eigentlich abgerutscht. Auch wenn eigentlich da der soziale Abstieg stattgefunden hat durch die Bürgschaft, gelingt es aber Birchenbenne dann gleich mit 24 sein Medizinstudium abzuschliessen, weil Freunde von der Familie das mitfinanziert haben in Zürich. Und er wird dann Mediziner in einer Praxis in Zürich-Ausserseil, was damals so ein Arbeiterquartier war, das geprägt ist von Migration, von Arbeiterfamilien, von Fabriken, Lagerhallen und dann Mietskasernen. Also, wo man eigentlich so die sozialen Probleme eigentlich von der, und Auswirkungen von der Industrialisierung auf die Gesellschaft gespürt und auch sicher gesehen hat. Und da beginnt die Geschichte von unserem Müsli. Und zwar bei einem Patientenfall, nämlich 1895, so wird es zumindest überliefert, behandelt er eine chronisch magenkranke Frau mit damals allen Mitteln von der Schulmedizin, die so ein bisschen bekannt sind. Und der Zustand von der wird einfach nicht besser. Und er wendet sich dann am Präsidenten der Abstinenten Samariter von Zürich-Ausserseil. Und der ist aus Deutschland stammender Naturheilkundler und Vegetarier. Und der ratet ihm, er soll eine Diät mit gekochtem Brei absetzen und ungekochtes Gemüse und Obst verabreichen.
Okay.
Also Rohkost, ohne Fleisch, ohne grossen Kaloriengehalt. Und mit dieser Empfehlung wendet er sich eigentlich gegen alle damaligen Vorstellungen von der Medizin, was gesunde Ernährung oder eine Krankenkost angeht, weil ja eigentlich eben das Fleisch Kraft liefert für Gesundheit. Für den Maximilian Bircher ist es dann umso erstaunlicher, dass sich der Gesundheitszustand von dieser Frau schnell bessert. Und er schreibt dann auch später darüber, ich war erstaunt und niedergeschmettert, Der Vegetarier hatte gesiegt, hatte dem Arzt eine Lektion erteilt.
Ich bin nur erstaunt, dass er trotz diesen Zweifel das überhaupt angewandt hat.
Das stimmt. Wahrscheinlich ist das dann ein Trial and Error gewesen, ja. Oder? Dass er einfach probiert hat und gemerkt, ja, viel mehr kann ich nicht. Möglicherweise hat er halt auch viel Vertrauen zu dem Präsidenten von der Zürich-Aussenshilfe, von der Samariter gehabt. Das ist noch etwas, das ihn weiterverfolgt. Also die vegetarische und die Rohkosternährung ist jetzt etwas, das ihn weiter begleitet und wo dann auch so ein bisschen zum Birchermüsli führt. Er tut dann aber 1897, mittlerweile 30, seine Klientel ein bisschen ändern und zieht auf Zürich-Hottigen in ein Villenquartier, so am Fuß vom Zürichberg, kannst du dir vorstellen, und eröffnet dort eine Privatklinik. Seine Patienten sind jetzt aber nicht mehr unbedingt mangel- und fehlernährte Arbeiter und Arbeiterinnen aus Ausserseil, sondern es kommen jetzt eben aus innerbürgerlichen Kreisen, wo natürlich aber insbesondere die fleischorientierte Ernährung vor Augen haben, zu ihm in die Therapie.
Ich wollte sagen, das sind eigentlich die, die jetzt immer Fleisch gegessen haben und sich das auch haben leisten können, kommen jetzt in seine Abstinenztherapie, in seine Fleischabstinenztherapie.
Du wirst jetzt sehen, es wird für ein paar tatsächlich ein Schock. Vor allem, weil eben seine Therapiemethoden nicht nur Ernährung umfassen, sondern eben ganzheitliche Ansätze verfolgen. Grundlegend für seine gesundheitliche Theorie ist, dass er sich löst von der Vorstellung, dass Kalorien den wahren oder den wichtigen Energiewert angeben bei Nahrungsmitteln, sondern Sonnenlichtwert. Also von der Vorstellung kommend, dass eigentlich Sonnenlicht Energie mit dem höchsten Potenzial ist und dass es gilt, Nahrungsmittel zu konsumieren, wo das Sonnenlichtpotenzial am direktesten noch enthalten ist. Wo eigentlich dann die Nahrung die sogenannten Lichtquanten in höchster Zahl speichert. Die Sonnenlichtwertskala, und die er dann da entwickelt, ist unwissenschaftlich. Aus schulmedizinischer oder naturwissenschaftlicher Sicht, in dieser Zeit, und er teilt sie ausgehend von dem, von den Nahrungsmitteln, wie viel Sonnenlichtenergie sie eigentlich aufnehmen können, teilt er sie in verschiedene Gattungen ein, von Qualitätsniveau, also in sogenannte Akkumulatoren. Das heisst, er macht Nahrungsmittelgruppen erster, zweiter und dritter Art. Die erste Art akkumuliert am meisten Sonnenlichtenergie. Und die dritte Art ist eigentlich die mit Nahrungsmitteln mit dem niedrigsten Qualitätswert für gesunde Ernährung.
Also muss ich mir das so vorstellen, dass jetzt zum Beispiel irgendeine Pflanze, die möglichst lang an der Sonne ist, hat einen mehr Sonnenenergiewert als irgendein Tier, das an der Sonne liegt.
Zu dem komme ich jetzt. Und ich mache dir am besten ein Beispiel. Also für ihn gehört eigentlich zu den Pflanzen mit den zu der ersten Ordnung gehören, mit dem höchsten Sonnenenergiepotenzial.
Lass mich raten, Sonnenblumen.
Nein, ja, die gehören wahrscheinlich auch dazu, aber das sind einfach Pflanzenorgane wie Blätter, wie Knollen, Samen, Körner, Früchte oder Wurzeln.
Okay,
ja. Weil da die Pflanze ja Sonnenlicht mit Hilfe von Blattgrün aufnehmen und direkt fürs Wachstum eigentlich einsetzen. Das heisst, wenn jetzt der Mensch die Pflanze roh konsumiert, dann eignet er sich eigentlich die Sonnenlichtenergie in seiner reinsten Form an. So ist auch die Überzeugung. Und damit ist eigentlich die rohe Pflanzenkost oder rohe Früchte die reinste Heilnahrung, weil eigentlich die Sonnenlichtenergie so unmittelbar aufgenommen wird. Zu den Akkumulatoren zweiter Art stehen dann eigentlich Pflanzen, die gekocht sind, vergoren oder verwelkt, wo irgendwie durch einen Prozess oder prozessierte Nahrung, wo eben durch Wärme oder durch Verbrennen oder so, schon einen Teil von dieser Energie verloren haben. Nach seiner Wahrnehmung. Und an dritter Stelle stellt er dann Fleisch, Konserven, raffinierte Produkte wie Zucker, Kaffee, Gacko, Jockey, Weissbrot. Wo er dann nachher sagt, eben, die sind durch Erhitzung und Verarbeitung mehr oder weniger unbrauchbar geworden, weil eigentlich die Sonnenenergie den Lebensmitteln entzogen ist. Was ja eigentlich noch interessant ist, weil wir heute wenn ich so landläufig irgendwie denke, was wir uns unter gesunder Nahrung vorstellen, eigentlich ja schon ähnlich ist. Ja. Wo ja. wir sagen, oder so die Fertigprodukte aus dem Plastikpäckchen, oder wo man kann in Mikrowellen tun kann, alles schon vorgekocht, würde man sagen, das ist eigentlich nicht das, was man will, sondern am besten Frischprodukt vom Markt.
Ja, ich habe jetzt gelacht, weil es mir eigentlich gar nicht unbedingt lächerlich vorkommt oder so. Also es kommt mir schon irgendwie auch so ein bisschen vertraut vor, so mit dem Rohkost und Kochen und so. Hm. Aber so die Herleitung mit dem Sonnenlicht, an die hätte ich jetzt nie gedacht. Das finde ich recht lustig, dass es jetzt eigentlich schlussendlich um die Sonnenlichtenergie geht.
Mhm. Was nämlich, und jetzt wird es noch interessant, Fleisch übrigens spielt ja dann nach dieser Theorie auch eine sehr untergeordnete Rolle, weil Tiere nach ihm beim Konsum von diesen Pflanzen eigentlich jegliche Sonnenlichtenergie schon für sich gebraucht haben und Aha. für ihren Körper. Das heisst, wenn wir das Fleisch von den Tieren essen, nehmen wir eigentlich von dem Sonnenlichtwert nichts mehr auf.
Ah, okay, ja.
Also dort ist der Level so niedrig, darum findet er eigentlich Fleisch oder eben tierisches Eiweiß in Form von Muskelfleisch. Im Gegensatz zu der damals eigentlich gängigen Lehre findet er hat eigentlich gar keinen Wert Aha. oder kaum einen Wert. Eine Ausnahme bildet Milch und Eier.
Okay, das widerspricht aber eigentlich der Verwertungstheorie, oder?
Ja, nicht unbedingt. Milch ist ja zum Beispiel dann ein Birkenmüsli drin.
Stimmt, ja.
Das hast du ja, weil Stimmt. das wäre ja sonst, würde man ja dann nicht als Inbegriff sehen. Nein, Milch und Eier sind ja eigentlich Produkte, wo Tiere für die Ernährung oder die Aufzucht von ihren eigenen Kind benutzt haben, oder? Und dann sagt er, dort wird eben auch wieder die Sonnenlichtenergie ohne Verlust an die Nachkommen weitergeben. Darum bildet Milch und Eier eine Ausnahme in seiner Ernährungslehre. Also das kannst du mit höchem Gewinn auch konsumieren.
Ich bin noch gespannt, ob seine Rezeptur auch beinhaltet, ob man die Milch zuerst ins Schüsseli tut oder zuerst das Müsli und dann erst Milch.
Es geht vor allem darum, dass jetzt die Pflöckchen eingeweicht sind, dass sie besser verdaulich sind. Du hast aber vorhin noch einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar, dass er ja eigentlich auf noch überzeugende Punkte kommt, obwohl er als Theoriegebäude so also etwas ist, was eigentlich nicht der, ja, der Standard jetzt von nicht irgendwie beweisbare Theorien hat Aha. oder sich ein bisschen überall bedient. Also ich meine, dass Pflanzen aus Sonnenlicht nachher die Energie für ihr Wachstum nehmen und so. Ja, das ist natürlich klar, aber dass das nicht irgendwie eine unmittelbare Weitergabe Aha. an Mensch ist und dass das irgendwie mit einer Einheit Sonnenlichtwert, wo dann die Energie von der Sonne entscheidend ist für den menschlichen Körper und für die Gesundheit, Aha. das ist ja in dem Sinn nicht irgendwie erwiesen.
Nicht, dass ich wüsste, auf jeden Fall.
Genau, ja, ich kenne mich auch natürlich zu wenig aus. Aber das verhält nicht. Was ihm aber fehlt, ist in dieser Zeit das Wissen um Vitamine.
Ja, okay.
Die sind zu seiner Zeit, als er jetzt die Überlegungen aufstellt, noch nicht bekannt. Vitamine als Inhaltsstoff von Nahrung werden dann erst ab 1912 entdeckt. Und mit Vitamin bezeichnet dann der polnische Chemiker Kasimir Funk eben 1912 einen Wirkstoff, dessen Fehlen eben so Mangelkrankheiten wie Skorbut oder Rachitis auslösen. Also es geht vor allem um Vitamin C und D. Aha. Und ab 1912 geht es aber schnell. Also ab dann werden im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts nach und nach Entdeckung von verschiedenen Vitaminen, die sowohl fett- wie wasserlöslich gemacht Aha. Also ja. bis 1930 ist dann auch zum Beispiel bekannt, in welchen Nahrungsmitteln man die findet. Das heisst, der Bircher Benner macht eigentlich seine Theorie, stellt darauf, bevor sich die ganze Vorstellung von der Vitamin popularisiert, und wird dann eigentlich durch das aber gestützt, weil ja viele von diesen Vitaminen gerade in der pflanzlichen Ernährung zum Beispiel Aha. in grosser Zahl vorhanden sind.
Also es war eigentlich eine Zufallsentdeckung gewesen, sozusagen, das Rezept.
Also
oder gut, er geht davon aus, dass es gesund ist.
Er geht eigentlich darum, dass es gesund ist, ja. wegen diesen Sonnenlichtwert. Und nicht, das ist dann einfach eigentlich eine Begründung, die ihm dann auch sein Theoriegebäude zumindest ein Stück weit noch ein stützt. Ja, das Birchenmüsli ist nicht nur die Essenz von seinem theoretischen Gebäude, sondern ist eigentlich ein bisschen ideologiebehaftet. Und zwar hat er als Vorbild für das Birchenmüsli zwei Sachen, nämlich die Muttermilch und den Brei von Schweizer Alphirten. Sowohl die Muttermilch wie auch der Hirtenbrei sind für ihn so ein bisschen der Inbegriff von Naturverbundenheit, von gesunder Lebensweise, aber auch so ein bisschen das Ideal von einer vorindustriellen Gesellschaft, wo es halt noch gut war in der guten alten Zeit, wo es noch keine Konservennahrung, so raffinierte Produkte gegeben hat und für dem Sinn auch der Mensch noch näher im Einklang mit der Natur gelebt hat. Und es geht ihm auch darum, eben den Mensch eigentlich durch die Ernährung wieder näher zur Natur ganzheitlich zu verbessern. Ja. Weil er eigentlich sieht, dass Alkoholkonsum, die Auswüchse oder Folgen von der industriellen Gesellschaft nach ihm auch dazu geführt haben, dass eigentlich der Mensch und in seinem Menschsein so Zerfallserscheinungen hat.
Ja.
Sichtbar eben natürlich in den sozialen Problemen, die sich in den Arbeiterquartieren manifestieren, aber eben in gewissen Zivilisationskrankheiten oder sonstigen Krankheiten, die sich zeigen. Wo er dann eigentlich sagt, das liegt eben an dieser naturentfremdeten Ernährung, an dem übermäßigen Fleischkonsum. Wir müssen eigentlich wieder zurück zur Natur. Ja. Und eben das Birchenmüsli symbolisiert das so als idealste Zusammensetzung, wie er meint, eben auch als Muttermilch-Imitat.
Ja, mit Natur meint er in dem Fall nicht einfach, oder jetzt zum Beispiel bei dem Hirtenbild meint er dann nicht einfach nur eine Art, dass man wieder näher an der Natur muss leben, sondern auch eine Art so ein Harmoniebedürf. Also ich stelle mir das so vor, so ein Hirte, der so ganz harmonisch und so ein bisschen zufrieden einsam auf seiner Alp hockt und ein ruhiges Leben führt.
Das kommt jetzt dazu, weil seine Therapiemethoden umschliessen eben noch mehr als einfach eine Ernährungsumstellung. Und das müssen wir jetzt anschauen, eben so ein bisschen den Kontext, wo das Müsli noch hat. Das eine sind jetzt so ein bisschen die, eben die Zivilisationskritik, Kritik an der Ernährungsweise damals mit dem Fleischideal. Und das andere geht jetzt eben auch ein bisschen darum, dass der Mensch nicht nur andere Ernährung, sondern auch andere Erziehung ein bisschen braucht. Und wir gehen jetzt an Zürichberg zurück. Mittlerweile ist nämlich der Birger Benner dort umgezogen nochmal und hat 1907 noch weiter oben am Zürichberg an bester Lage ein Sanatorium eröffnet. Und das hat er dann auch in den folgenden Jahren ständig vergrössert. Während der Kriegsjahr 1914 bis 1918 hat es dann Einbussen gegeben, aber dann ist es in den 20er Jahren wieder aufwärts gegangen. Und in dem Sanatorium ist dann nicht nur er, sondern eigentlich die ganze Familie beschäftigt gewesen. Er als Leiter, dann die jüngste Schwester als Leiterin von der Hauswirtschaft, bevor sie dann von den Ältesten abgelöst worden ist. Auch seine 7 Kinder sind dann eingespannt worden. Der Max Edwin, der Franklin und der Willi als Hausärzt. Also die sind selber dann auch Ärzte geworden. Die älteste Tochter als Tanz- und Gymnastiklehrerin oder die jüngere Tochter Ruth als Konzertviolinistin zur Unterhaltung am Abend. Also man hat da ein sehr umfassendes Programm bekommen. Also es geht nicht nur, dass man da Ernährungskur macht, sondern ich werde dann nachher noch ein bisschen erzählen, wie so ein Tag dann auch war. Also man hat nicht nur Birchenmüsli gegessen von morgen bis am Abend, ist aber ein wichtiger Teil da gewesen. Neben seinem Sanatorium hat dann der Birger Benner 1923 eine Zeitschrift Wendepunkt gegründet, wo er sein Gedankengut dann immer einem grösseren Publikum zugänglich gemacht hat, seine Therapiemethoden und Überzeugungen auch. Und ich sage dir so ein bisschen ab, oder will dir schon ein bisschen zeigen, also der Begriff, den er so verwendet, eben Wendepunkt ist der Name von seinem Magazin, lebendige Kraft ist sein Sanatorium. Und ein Prospekt vom Sanatorium preist es auch als ein Kampforgan gegen die zunehmende Konstitutionsverschlechterung der Kulturmenschheit. Das Motto übrigens in dem Sanatorium heisst Ordnung, Regelmäßigkeit und Pünktlichkeit. Und so wie das klingt, ist es wahrscheinlich auch gewesen.
Das klingt so nach Militär ein bisschen.
Ja, dorthin kommen wir noch. Also okay, das Vokabular.
Ich habe alles gefasst jetzt.
Ja, das Vokabular ist gut, wenn man sich ein bisschen darauf achtet. Weil bei mir hat das auch so ein bisschen Assoziationen geweckt. Der Birger Bender hat neben zu dem Alltag auch geschrieben: Ich habe in meinem Sanatorium auch von Anbeginn eine solche militärische Organisation, sowohl für uns Ärzte als auch für alle Heilgehilfen und sogar für die Kranken eingeführt. Heilkunst ist ja auch eine Art Kriegsdienst gegen Gesundheitsfeinde und gegen den Tod.
Okay. Also, das ist einschüchternd.
Es ist recht einschüchternd. Und so war das Programm auch gewesen. Also, nach dem Morgenspaziergang hat es dann das Frühstück gegeben. Der Rest des Tages ist dann so ein bisschen ausgefüllt mit Durduschen, Bädermassagen, mit Höhensonnen, so Luftsonnenbäder, wie man es eben auch so ein bisschen an anderen Orten kennt. Über den Mittag gibt es 3-stündige Ruhezeit und er selber hat auch Vorträge zu seinen Theorien und über Ernährung gehalten. Ja. Gäste, die berichten so ein bisschen gemischtes über die Therapie. Für die einen ist es so ein bisschen mehr ein Martyrium, wo man dann giert nach den Speisen von den Normalköchler, also die, die eben mal noch ein bisschen gekocht sind und nicht nur Rohkost bekommen. Oder auch so ein bisschen eben, wenn man dann sieht, man ist ja näher an der Stadt Zürich dort. Also, wo dann die einen oder anderen mal Lust hätten, in der Stadt irgendwo in eine Bäckerei zu gehen und einfach mal vielleicht den Bauch voll zu schlagen. Andere haben es aber eben, zum Beispiel die tollen Gemüseplatten, die müssen wirklich sehr aufwendig und reichhaltig gemacht worden sein, auch farblich attraktiv, schön gestaltet. Das haben viele als sehr bleibend und eben eindrücklich geschildert. Andere haben dann mal so die Askese oder die Disziplinierung auch als bereichernd erlebt. Aber eben, so ein bisschen das Militärische schlägt sich dann ein bisschen dem nieder. Also eben das Birchermüsli, von dem wir eigentlich ausgegangen sind, ist nicht nur Teil von neuen Ernährungsüberzeugungen, wie man sich ernähren sollte, sondern auch Teil von so ein bisschen erzieherischen Massnahmen zur Reformierung der eigenen Gesundheit. Und der Maximilian Birchbenner, der hat auch relativ patriarchalische Ansichten gehabt über das Führen von dieser Klinik und auch so ein bisschen über die Rolle des Arzt. Und über das Arztbild hat er seinem Sohn geschrieben: Der Arzt, wie ich ihn sehe, der neue Arzt, hat es nicht nur mit dem Magen, der Leber, dem Herzen und so weiter zu tun, sondern mit dem Menschen, der krank zu ihm kommt. Mit seiner Charakterbildung, seiner Unreife, seiner verfehlten Beziehung zum Körper, zur Seele, zu sich, zur Umwelt, mit seinen Automatismen und Komplexen. Und damit schwingt zwar aus heutiger Sicht, ja eigentlich, so ein bisschen, würde man wahrscheinlich sagen, ein fortschrittlicher Ansatz mit von einer integralen Medizin, wo Körper und Geist berücksichtigt, nicht nur einfach das eine oder das andere. Für ihn ist aber auch der Arzt oder nimmt im Rahmen von diesen Ordnungsgesetzen so ein bisschen eine Rolle als Führer und Erzieher ein. Also der Kranke, der sich eigentlich unter die Leitung vom Arzt begibt, der ihn dann auf bessere Wege führt und ihn errettet eigentlich von dieser Degeneration, von seinem schlechten Lebenswandel.
Also so ein bisschen nach dem Motto: Du bist krank, weil du nicht so bist, wie ich gerne hätte, dass du bist. Oder so hat es jetzt für mich ein bisschen getönt vorher.
Ja, genau. Oder beziehungsweise du bist krank oder du setzt dich gesundheitlichen Risiken aus aufgrund von dem industriellen Zeitalter, von dem Lebenswandel, den die Menschen eben haben. Und unter der Führung von einem vorbildlichen Arzt und der Umstellung zu einem gesunden Lebenswandel kann man eigentlich den Niedergang vom Kulturmensch kann man durch das verhindern oder kann man dem entgegenwirken. Auch wenn das so immer ein bisschen fortschrittsfeindlich tönt, ist er selber nicht durchgehend gewesen. Also er hat zum Beispiel auch damals einen Röntgenapparat, der sehr neu war in dieser Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, in seinem Sanatorium. Er hat sich einen offenen Fiat gekauft, also so bei der ersten Automobil, und hat das Autofahren dem auch, glaub, sehr genossen, so wird es zumindest berichtet. Und sein Labor an der Klinik war eigentlich nach der modernsten schulmedizinischen Möglichkeiten ausgerüstet gewesen. Ich will aber jetzt ein bisschen noch auf einen Aspekt kommen. wo dann auch so uns so ein bisschen zur Rezeption bringt von ihm. Und wahrscheinlich ein Aspekt, wo vielen nicht bekannt ist, weil so rein seine medizinischen Überlegungen, für die ist er dann auch bekannt worden. Ernährungslehre ist er ja so ein bisschen der Urvater eben von Vegetarismus, Vollwertkost auch. Wenn du dich auf diesen Begriff geachtet hast, eben der Arzt als Führer, der Kampf gegen die Degeneration der Kulturmenschen,
ich weiß, ich ahne schon, auf was das rausläuft.
Nämlich?
Ja, also das Wort Führer ist halt schon sehr prägnant, schon vorkommt in dieser Geschichte. Also es klingt so ein bisschen Nazi-mässig irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt übertrieben ist in meiner Wahrnehmung, aber ja.
Ja, ich habe ähnliche Assoziationen gehabt.
Also vielleicht noch, also du hast ja am Anfang noch gesagt, dass wie so die Idee, die verdorbene Industriegesellschaft zu überwinden, indem man wieder so ein bisschen zurück zum guten Alten geht. Meines Wissens ist das eine relativ verbreitete Idee gewesen zu dieser Zeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein übertriebener Begriff ist, aber es tönt so ein bisschen säubernd.
Ja, also so Hygienevorstellungen, ja. Oder? Und mir ist es eben auch so gegangen und ich habe dann gefunden, ich muss unbedingt mal schauen, was man eigentlich so herausfindet, wo er dann steht in dieser Zeit. Dann, dass er oder der Birger Benner damals so ein bisschen den Niedergang von der Menschheit im Angesicht von industriellem Wandel und Einflüssen von der Industriegesellschaft so ein bisschen beklagt, da ist er eigentlich eine gute Gesellschaft. Das heisst eben zum Beispiel der Vegetarismus, Naturheilkund, aber auch zum Beispiel der Freikörperkultur, also der FKK, gehört so ein bisschen zu den Lebensreformbewegungen in dieser Zeit. Auch zum Beispiel die Abstinentler sind dann stark. 1910 ist in der Schweiz dann das Absinthverbot zum Beispiel umgesetzt worden. Also wir sind in dieser Zeit, wo man insbesondere über die Ernährung eigentlich will, den Menschen steuern oder den Menschen verbessern. Und nur mal ein Beispiel, weil es einfach sich anbietet beim Birchen, mit dem Birchenmüsli. Auch religiöse Gruppen haben sehr prominent probiert, durch Ernährung den Menschen zu retten. Und eines der besten Beispiele dafür ist der John Harvey Kellogg.
Ah, okay.
Und Ellen White in Battle Creek in Michigan in den USA, wo wie der Birger Benner ein Sanatorium gegründet haben. Mhm. Die Ellen White ist Mitbegründerin von der Sieben-Tags-Adventisten und hat dann als leitender Arzt von dem Sanatorium in Battle Creek den John Harvey Kellogg eingestellt. Und für die Sieben-Tags-Adventisten ist die Sicherung vom Seelenheil eben auch sehr eng verknüpft mit der Sorge um den eigenen Körper. Und für sie ist dann eigentlich das Sanatorium ein Gesundheits-, aber auch Disziplintempel, so ein bisschen ähnlich, wie wir es dann beim Birger Benner jetzt auch gehört haben. Und interessanterweise entwickelt der John Harvey Kellogg nicht eine eigene Ernährungslehre, aber hat damit Patienten mit schlechtem Mundwerkzeug, also mit schlechten Zähnen, damit die sich gut ernähren können, hat er dann Flocken aus Getreidebrei ausbacken, die späteren Kelloggs. Der Birger Benner und der Kellogg haben sich zwar nie getroffen, persönlich, aber sein Sohn, der Max Edwin, der ist zu Ausbildungszweck im Sanatorium in Battle Creek
gewesen. Oh, okay, okay.
Und der Birger Benner hat in seinem Sanatorium auch eine Höhensonne von der Marke Kellogg für Therapiezweck verwendet. Also, du siehst, es gibt damals schon einen bunten Strauß an lebensreformerischen Bewegungen und Institutionen. Wichtig ist es, also zu sehen, dass bei vielen von diesen reformerischen und revolutionären Bewegungen gerade im medizinischen Bereich Debatten um Vererbungslehre prägend gewesen sind. Also, so ein bisschen, wie werden Eigenschaften weitervererbt? Was hat das für Auswirkungen? Und dann, was sind die politischen Konsequenzen aus dem, was man zieht? Also eben die Eugenik, Rassenlehre, bauen auf denen auf. Mitte 19. Jahrhundert haben wir ja die Evolutionstheorie von Charles Darwin. Und nebendran gibt es dann noch so die Überlegungen von einem Vorgänger auch von Charles Darwin, also zeitlich gesehen von Jean-Baptiste Lamarck, der Lamarckismus, wo sich dafür ausspricht, dass erworbene Eigenschaften von einem Individuum auch können an die Nachkommen weitervererbt werden. Und das beschäftigt natürlich Mediziner, aber natürlich auch Politiker in grossem Mass, weil das würde bedeuten, dass eben dein schlechter Lebenswandel, Alkoholismus beispielsweise, dass das Eigenschaften sind, wenn du die kannst weitervererben an deine Nachkommen, dann haben wir es dann wirklich mit so einer Degeneration von der Menschheit hätten wir zu tun. Und die Frage ist, wie reagiert man auf das? Birger Benner, seine Antwort ist Konsum von Birchenmüsli, also aha, die Lebensreform im Sinn von der Ernährung als zentraler Punkt. Die Frage ist dann, dass da gibt es auch andere Formen. Und zum Beispiel der Universitätsdozent von Birger Benner, der Auguste Forel, er hat sich dafür ausgesprochen, sozial brauchbarere, gesündere oder glücklichere Menschen, die soll man fortpflanzen, während er für, jetzt wieder Zitat, dumme, einfältige Gewohnheitsverbrecher, Epileptiker, Tuberkulöse oder Syphiliker ein Kondom empfiehlt. Ebenso auch dann für Alkoholiker, Intriganten, Querulanten und sowieso einfach asoziale Menschen in Anführungs- und Schlusszeichen. Mhm. Und der Forel ist 1892 einer, wo die erste aus sozialen Überlegungen durchgeführte Sterilisierung an einer geisteskranken Frau praktiziert.
Yeah.
Also, okay, die Überlegungen von Gefahr, dass irgendwie Menschen durch Vererbung und einen schlechten Lebenswandel da in minderwertige, wir reden jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, Formen absinkt, das ist irgendwie eine Angst, die dann teilweise dann mit sehr drastischen politischen Konsequenzen verbunden sind. Und wohin das dann geht, kennen wir von der Rassentheorie und was dann nachher auch mit dem Nationalsozialismus oder im Holocaust gemündet ist. Dort ist jetzt natürlich die Frage, wo steht eigentlich der Birger Benner so ideologisch?
Ja, das habe ich mir
in dem Ganzen
innen. Ich bin jetzt nicht so wohlgesinnt, ehrlich gesagt.
Ja.
Nach dem, was ich gehört habe von ihm.
Es ist tatsächlich, bist du nicht der Erste, der sich das fragt und vielleicht Hörerinnen und Hörer, die sich das mittlerweile auch fragen und ich mich auch gefragt habe. Das ist etwas, wo auch in der Forschung dem man nachgegangen ist, weil es natürlich schon noch wichtig ist oder interessant ist, herauszufinden oder irgendwie probieren zu bestimmen, wo steht der eigentlich. Und insbesondere ist es entscheidend, weil ab 1933 hat es dann Verhandlungen gegeben mit dem Volksgesundheitsamt vom Dritten Reich über eine Beschäftigung von ihm als medizinischer Leiter von einem Krankenhaus und als Uniprofessor in Deutschland.
Ja,
okay. Also nach der Machtergreifung von Hitler 1933, weil Nationalsozialisten gefallen haben, unter anderem an seinen Überlegungen.
Und offenbar ihn auch gekannt haben.
Ja, er ist natürlich mit seinem Sanatorium und seinem Publikationsorgan der durchaus bekannt gewesen in dieser Zeit. Auch wenn der Birger Benner so ein bisschen die Erblast fürchtet, also dass eigentlich eben ein schlechter Lebenswandel zu einem Absinken kann führen kann, hat er eigentlich immer andere Konsequenzen daraus gezogen. Er ist eigentlich immer davon ausgegangen, dass eben man dank seinem eigenen Willen sein Leben eigentlich kann reformieren und dem eine neue Wende geben. Und dass es eigentlich nicht Zwangsmassnahmen braucht, was ihn recht unterscheidet, zum Beispiel von so eugenischen Theoretikern und Rassentheoretikern, die eigentlich eben finden, es braucht Zwangsmassnahmen, um dieser Degeneration entgegenwirken können. Aber es lohnt sich gleich, mal noch so ein bisschen anzuschauen, eben was er, also der Birger Benner und sein Müsli, so für eine Stellung gehabt haben zum Nationalsozialismus. Und bringt uns auch ein bisschen dazu, wie eigentlich die Theorien, die er jetzt da gehabt hat, in dieser Zeit so aufgenommen worden sind, grundsätzlich. Als er nämlich 1900 so ein bisschen seine vorläufigen Erkenntnisse von seiner magenkranken Frau, die er dort therapiert hat, vorstellt in Zürich, im Zunfthaus zum Safran, vor versammelter Ärzteschaft, da hat er vor allem Kritik eingesteckt. Er hat so ein bisschen als Alternativmediziner gegolten, weil er sich halt wirklich mit seinen Überlegungen abseits von der damaligen Schulmedizin befunden hat. Und er ist dann aber Aussenseiter geblieben. Also in Zürich ist ihm so der Eintritt in die Gesellschaft eigentlich dann so ein bisschen lang verwehrt geblieben. Und auch wenn er bei seinen Patienten durchaus erfolgreich war und auch mit seinem Sanatorium erfolgreiche Zeiten hatte, wirklich ernst genommen ist er in diesen Zürcher Fachreisen nicht geworden. Und das hat sich dann aber ein bisschen geändert, eben mit der Machtübernahme von Hitler. Aha. 1933. Auch wenn seine Lehre von der Mehrheit von der deutschen Ärzteschaft auch in nationalsozialistischen Kreisen nicht angenommen worden sind, sondern auch eben Ablehnung erfahren hat, hat es doch unter der nationalsozialistischen Ärzteschaft einige Anhänger gehabt, deren Ideen sich so ein bisschen mit seinen überschnitten haben. Und das ist das eine, ist so ein bisschen die Stellung vom Arzt als neuer Gesundheitsführer. Da haben sie sich eigentlich gefunden. Ja. Mit seiner Autorität, eben, wo dann da ein Patient eigentlich vorsteht und Vorkämpfer ist, eben für den Erhalt von der Volksgesundheit, mhm. wo ein Kranken soll tilgen. Aha. Also rein rhetorisch findet man sich so ein bisschen dort. Auch seine antialkoholische Einstellung und so ein bisschen die disziplinierte Lebensweise, so, das hat eigentlich so im Ideal vom Arzt und Führervorbild recht entsprochen. Für das ist er dann von verschiedenen NS-Ärzten gelobt worden. Und am Anfang insbesondere hat er so ein eine Stellung gehabt innerhalb von einer neuen deutschen Heilkunde, wo in nationalsozialistischen Kreisen propagiert worden ist, vor allem noch so 1933 bis 1936, also in den Anfängen, was eben darum gegangen ist, dass man eigentlich Schul- und Alternativmedizin jetzt vereinen will, so ein im Sinn von einer arischen, gesunden Volksgemeinschaft. Also, dass wir eigentlich dort so die Ansätze von wir tun Degeneration vorbeugen mit gesundem Lebenswandel und gesunder Aha. Ernährung, hat das eigentlich in die Ideologie oder in die Sicherstellung von wir werden jetzt eben die, in Anführungszeichen, Herrenrasse, lässt sich das gut integrieren. Und man hat dann wollen, so ein Kompetenzzentrum eben für Ernährungslehre, für Volksernährung machen. Man hat dann auch 1933 so ein bisschen konkrete Verhandlungen darüber aufgenommen, dass man den Birger Benner als Leiter vom Rudolf Hess Krankenhaus in Dresden hat einstellen wollte. Wichtig wäre dort aber gewesen, dass die Ärzte nicht nur die Fachausbildung haben, sondern eben auch die notwendige weltanschauliche Gesinnung.
Also dass eigentlich der Birger denen das wie so zeigt.
Ja, und er ist dann aber noch 1934 dort angereist und ist auch bereits als neuer Arzt oder neu leitender Arzt von der Ernährungsabteilung vorgestellt worden. Also das hat eigentlich so ausgesehen, wenn er das übernimmt, wo wirklich in Hand eigentlich von dieser NS-Ärzteführerschaft war. Das ist dann aber nicht zustande gekommen. Und das hat so ein bisschen damit zu tun gehabt, dass die Abteilung unterfinanziert war, dass es Verzögerungen gegeben hat, dass es insbesondere aus der Ärzteschaft immer wieder Widerstand gegeben hat gegen die Integration von alternativmedizinischen Ansätzen in dieser Zeit. Und so ist dann das eigentlich ein bisschen versandet.
Aber nicht, weil er nicht wollte.
Ja, kommen noch dazu. ja. Es ist dann auch so, dass ab 1933 die neue deutsche Heilkunde immer ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt ist, weil sich dann so Ernährungswissenschaft vor allem mehr auf die Rationierung, Konservierungstechniken konzentriert hat, auf Ersatzprodukte generieren im Hinblick auf einen bevorstehenden Krieg. Mhm. Also das heisst eben die Volksgesundheit und man arbeitet jetzt oder beeinflusst die jetzt durch die Ernährung. Das ist dann mehr in den Hintergrund getreten. Ja. Und er hat dann am Schluss dann 1935 die Stelle abgelehnt.
Ja, okay.
Das ist natürlich eben, es sind verschiedene Punkte, dass es dort Verzögerungen gibt, dass es einfach nicht mehr den Stellenwert gehabt hat aus NS-Sicht. Er ist aber dann der, der es am Schluss ablehnt.
Ja.
Seine Ernährungsideale, die hat sich aber durchaus durchgesetzt. Also auch wenn er jetzt dort nicht Fuß gefasst hat, dass zum Beispiel in der Hitlerjugend wird eigentlich das Birchermüsli auch zum Standard für die jungen Burschen und Mädchen. Jetzt einfach natürlich abgewandelt im Rassenkontext. Ja. Oder? Ja. Er ist darum ein bisschen am Zürichberg geblieben und nicht auf Deutschland. Er ist aber immer wieder besucht worden, so ein bisschen von den führenden NS-Ärzten, wie zum Beispiel der Werner Zabel oder Werner Kollat. Der Kollat ist dann übrigens einer, der dann nachher mit Rückgriff auf den Birger Benner seine Ideen, das Konzept von der Vollwertkost weiter ausgebaut hat und auch eben so die Ernährung mit möglichst unbehandelten, vollständigen Produkten wie Vollkorn propagiert hat. Also, dass jetzt Birchenmüsli mehr Kornanteil hat, im Sinne von Getreideanteil, das ist dann etwas, was wahrscheinlich eher auf ihn zurückgeht oder wo dann eigentlich von den Nachfolgern oder den weiteren Verbreiter von der Vollwerternährung propagiert worden ist. Auch der Werner Zabel, das andere Beispiel, hat dann nach dem Birchenbenner die Leitung von dem Krankenhaus übernommen, wo er es nicht antreten hat. Hat dann auch Hitler seinen Leibarzt zum Beispiel bei der Einführung von Bircher seine Ernährungskonzept im Hitler seiner persönlichen Küche beraten. Also auch wenn er selber nie Teil jetzt worden ist vom Dritten Reich oder dort integriert als Person seine Ideen und sein Müsli sind sehr wohl geworden, weil sie ja eben eigentlich sehr gut ideologisch in das Konzept eingepasst hat, von Ankämpfen gegen Degeneration und so weiter, in Anführungszeichen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie steht er jetzt eigentlich abseits von dieser Arbeit zum Nationalsozialismus, rein ideologisch? Also hat er das gut gefunden oder nicht? Er hat dazu 1934 so ein bisschen eine Erklärung abgegeben, wo er über seine Einstellung zur deutschen Regierung geschrieben hat. Und dort schreibt er dann, dass er so ein bisschen den Leitgedanken durch eine Förderung von der Gesundheit durch eine Führerpersönlichkeit, dass er das eigentlich gut findet, dass er aber gleichzeitig eine Stellungnahme ablehnt in allen rein politischen Fragen Deutschlands.
Ja, okay.
Wo ich, immer noch Zitat, wo ich gefühlsmäßig nicht mitgehen könnte. Also ja, er futiert sich dort ein bisschen, ist nicht ganz eindeutig, aber es scheint klar, ihm auch so ein bisschen von seinem Verhalten, sonst, es scheint ihm vor allem auch um seine Ernährungslehre zu gehen, interessanterweise, auch wenn er zum Beispiel anfänglich Hitler und Mussolini jetzt in Bezug auf ihre sozialreformerischen Ideen und ihre Aufnahme eben von seinen Ideen nehmen. Also man muss ja immer sehen, er wird dort rezipiert und bekommt Anerkennung, wo er ja in Zürich lange immer verwirrt war. Obwohl er das eigentlich gut findet, ist eigentlich sein Vorbild der Mahatma Gandhi.
Okay.
Eben insbesondere aufgrund von seiner asketischen Lebensweise und auch, dass er eben mit dem Kampf im Geist und nicht mit körperlichen Mitteln fühlt er sich ihm eigentlich näher.
Was ja neu mit eigentlich auch noch neulegend ist.
Genau, eben er findet ja, dass eigentlich der Mensch selber in der Lage ist, seinem Leben eine neue Richtung zu geben und dass das nicht etwas ist, das von außen muss induziert werden. Also die Zwangsmassnahmen, wie sie andere ja dann eigentlich eingeführt haben oder eingeführt haben, da stellt er sich ja eigentlich dagegen mit seiner Vorstellung. Der Uwe Spiekermann und der Albert Wirz, die kommen dann eigentlich auch so ein bisschen zum Schluss, dass es eigentlich in seinem Schrifttum überlieferte keinen Hinweis jetzt auf die Befürwortung von dieser Herrschaft gegeben hat, also ideologisch auch vom Nationalsozialismus, und dass er eigentlich eben gerade so in diesen politischen Fragen recht distanziert geblieben ist. Was man aber sicher muss festhalten, bei ihm hat es irgendwie in seinem ganzen Schrifttum nie menschenverachtende Einstellungen gegeben. Also so ein bisschen das Einteilen in Qualitäten von, wie auch immer geartet, höherwertigen, niederwertigen Menschen, aufgrund von welchen Eigenschaften auch immer, findet man eigentlich bei ihm weniger oder findet man bei ihm nicht, muss man sagen. Und auch, dass man irgendwie sich muss richten oder sogar vernichten von Krankem, das gibt es bei ihm nicht. Sondern es geht bei ihm eigentlich immer um die Hilfe gegenüber dem Individuum.
Okay.
Und eigentlich sein eigenes Leben und Gesundheit verändern und nicht ausmerzen oder so. Das heisst, dort gibt es schon grosse Unterschiede oder in sehr entscheidenden Punkten. Auch wenn man sicher sieht, dass es in gewissen Gesundheitsvorstellungen Ideen gibt, die sehr gut kompatibel gewesen sind jetzt mit den faschistischen Vorstellungen von Gesundheit und Massnahmen. Man kann natürlich dann sagen, eben die Nähe zum Nationalsozialismus würde sich dann auch so ein bisschen ergeben, eventuell, dass man strategische Ziele unterstützt hat, zumindest zu Beginn, weil er sich ja dann auch in den Dienst hat wollen stellen, eben von dem neuen, von der neuen deutschen Heilkunde und vom Gesundheitsamt. Dass er zum Beispiel auch gegenüber dem Unrecht von Verfolgung von Kollegen, die ja dann ab 1933 eigentlich einsetzt, dass er dort in dem Sinn geschwiegen hat. Aber eben andererseits bleibt er auch bei der NS-Ärzteschaft für viele Aussenseiter. Man muss auch noch sagen, er erlebt den Zweiten Weltkrieg dann nicht mehr. Er stirbt dann im Frühling 1939. Seine Ideen erfahren dann aber noch nach ihm und nach dem Zweiten Weltkrieg noch späte Erfolg in der Schweiz. Und zwar ist er dann ab 1940 die Schweiz von der Achsenmacht eingeschlossen, mhm, mit dem Überfall auf Frankreich und der Einnahme und Besetzung. Und in der Schweiz wird dann der Plan Wahlen beschlossen.
Okay, von dem habe ich noch nie etwas gehört.
Unter dem Stichwort Anbauschlacht bekannt.
Von dem habe ich schon etwas gehört.
Genau, also wo man versucht hat, eine möglichst hohe Selbstversorgungsrate zu erzielen, ja, indem dass man eben die Ernährung der Bevölkerung vor allem auf vegetarische Kost umstellt, ja, dass man probiert, eben möglichst viele Flächen als Ackerflächen zu erschliessen, aha, zusammen auch mit der Rationierung der Lebensmittel. Ja. Und dann eben spielen plötzlich Herdöpfel, Gemüse und Obst eine grosse Rolle in dieser neuen Ernährung. Und auch wenn eben jetzt dann der Plan von der Autarkie nie ganz erreicht wird während dem Krieg und man auch Kalorienzufuhr um einiges muss senken, ist dann interessant, dass im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg es nie zu einer Zunahme dann von Rachitis aufgrund von Vitamin D-Mangel zum Beispiel kommt. Karies geht zurück um ein Fünftel in den Kriegsjahr. Und auch Leute mit niedrigem Einkommen und kinderreichen Familien haben grundsätzlich so ein bisschen eine gesunde, ausgewogene Kost gehabt.
Okay.
Was eben während dem Ersten Weltkrieg noch in der Schweiz viel mehr ein Problem war. Und das ist wahrscheinlich etwas, was ihm Maximilian Becher-Bentner wahrscheinlich gefallen hat. Ja. Oder vielleicht nochmal so ein später Triumph, ja, dass er eigentlich eben seine vegetarische Pflanzenkost, ja, oder eben mit dem Müsli als Inbegriff, dann doch noch eigentlich einen wichtigen Beitrag, ja, hat können leisten.
Auch wenn er es eigentlich anders begründet hat, sozusagen. Also ich meine, auch heute geht man ja noch davon aus, dass ein Birchenmüsli gesund ist. Oder eben so Früchte und eben alles, was der Bircher eigentlich selber auch beschrieben hat. Hm. Einfach halt aus anderen Gründen.
Ja, du würdest vielleicht nicht die gesüßte Kondensmilch rein tun, sondern vielleicht irgendein Naturjoghurt.
Ja. Also. Ja, was ich jetzt eigentlich noch spannend gefunden habe, ist, dass du ja ganz am Anfang gesagt hast, dass wir über Ernährung reden. Und wir haben ja jetzt immer so ein bisschen politische Themen angeschaut. Und ja, eigentlich jetzt gleich sehr fest irgendwie um politische Sachen gegangen ist.
Wahrscheinlich kann man am Schluss eben Ernährung ja auch nicht unbedingt trennen. Oder es ist ja auch wieder ein Teil, oder das Spannende jetzt auch vielleicht in dieser Geschichte, dass man sieht, Ernährung ist nicht einfach nur Ernährung, sondern eben das hat soziale Komponenten, Überlegungen bis in die Politik. Ist aber gleichzeitig irgendwie ein Spiegel von der Gesellschaft, eben wenn man so ein bisschen auf den Fleischkonsum, den Anziehenden in der Industriegesellschaft, aha, wo dann eigentlich das eine Gegenbewegung wird dazu. Und wenn man heute haben wir andere Beweggründe. Heute geht es nicht irgendwie darum, Degeneration aufzuhalten, jetzt irgendwie von seinem eigenen Menschsein, sondern heute hat man, kann man sagen, vielleicht Degeneration von der Erde im Sinne von Klimawandel, wo man durch eine vegetarische Ernährung vorbeugen kann.
Und gleich hört man ja immer wieder noch so ein bisschen die Vorstellung von, also das ist jetzt sehr eine klischeehafte Vorstellung, aber ich glaube, es ist doch noch ein bisschen präsent, so ein echter Büzer braucht ein Stück Fleisch auf dem Grill zum Beispiel.
Damit seine Maschine läuft. Genau.
Oder eben in die andere Richtung so, ein Birchermüsli ist einfach etwas Gesundes und man fragt sich jetzt nicht, wieso genau. Mhm. Vielleicht ist es ja gleich so, dass eine Art die Vorstellung, die sich ja jetzt über die Jahrhundert oder eigentlich über das Jahrhundert entwickelt hat und auch nicht immer gleich geblieben ist, dass irgendwie von jeder Station vielleicht auch noch etwas hängen bleibt.
Ja, und es ändert sich ja dann auch immer wieder, oder? Je nach Zeitumständen, eben, dass man dann nach dem Zweiten Weltkrieg notgedrungen fast dann auch in ein Stück weit integriert oder muss auch integrieren und eigentlich merkt, hey, das hat eigentlich positive Auswirkungen, auch wenn er mit seinen Theorien lang als Aussenseiter gilt. Oder?
Was ich vielleicht noch besonders erwähnenswert finde, ist, dass du eigentlich am Anfang mit Aarau angefangen hast und nachher eigentlich mit einem Diskurs sozusagen abschliessest, der wie eine ganze Epoche geprägt hat. Also eben so Eugenik und so eben der Masse- und Rassendiskurs, wo man ja, oder wo ich jetzt nicht unbedingt mit Aarau verbunden hätte.
Ja, es ist natürlich auch die Frage, wie fest will man jetzt den Maximilian Bircher-Benner vereinnahmen als Aarauer, aha, weil ja eigentlich sein Wirkungsort nachher Zürich und Umgebung, aha, ist und so zu Aarau weniger Verbindungen bestehen. Aber was natürlich Fakt und gegeben ist, ist, wir haben den Strassennamen und wir haben den Bezug zu einer sehr interessanten Geschichte von einem Produkt, das uns eben sehr prägt.
Ja, okay. Eben, ich habe am Anfang gesagt, ich bin nicht der grösste Birchermüsli-Fan, aber alle, die das besonders gerne haben, die kennen jetzt auch Geschichte hinter dem Gericht.
Eine Geschichte, genau.
Aha. Eine Geschichte hinter dem Gericht, genau. Und hinter jedem Gericht stecken wahrscheinlich auch so Geschichten. Jetzt natürlich für uns speziell erwähnenswert, weil der Bircher-Benner ein Aarauer war.
Gut, ja, also für mich war das heute gewesen, Manuel. Ist, glaube ich, lang geworden. Darum würden wir mal schliessen, aha, und sehen uns demnächst dann wieder.
Sehr gern. Und dann präsentiere ich dir wieder eine Geschichte. Ich weiss noch nicht, um was es wird gehen, aber hoffentlich etwas Spannendes.
Ich bin überzeugt, dass wir irgendetwas Gutes finden werden. Beziehungsweise du.
In dem Fall bis zum nächsten Mal, Simon.
Bis dann. Ciao, Manuel.